Cube Talks, der Wissenschaftspodcast der Hochschule Merseburg.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Cube Talks. Ich bin Vanessa Sever vom Forschungsmarketing der Hochschule Merseburg und ich begrüße euch heute zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Heute sprechen wir über das Thema Promovieren an einem Promotionszentrum an der Hochschule Merseburg. Dazu habe ich mir drei Gäste eingeladen. Zwei davon begrüße ich heute im Studio. Das ist zum einen Sandra Dietze. Vielleicht kennt ihr sie noch aus der Folge zur kooperativen Promotion. Auch heute ist sie wieder kompetente Ansprechpartnerin und Kommunikationspartnerin. Hallo Sandra, schön, dass du da bist. Magst du dich kurz noch mal vorstellen für die, die vielleicht den anderen Podcast nicht gehört haben?
Ja, gerne. Vielen Dank für die Einladung, dass ich auch heute das Promotionszentrum mit vorstellen darf. Also meine Position ist die Referentin für wissenschaftliche Nachwuchsförderung und ich begleite und unterstütze Promovierende, Promotionsinteressierte und Profs bei dem Thema, also rund um das Thema Promotion, eben unter anderem im Promotionszentrum oder eben bei den kooperativen Promotionen.
Ja, schön, dass du da bist. Daneben haben wir noch einen Promovierenden heute auch im Studio, das ist Markus Tümmler. Schön, dass auch du da bist. Stell dich auch gerne kurz vor an der Stelle.
Ja, hi. Ich bin, ja, wie schon gesagt wurde, eben jetzt Promovierender, seit mittlerweile in etwa einem halben Jahr hier an der Hochschule, beziehungsweise am Promotionszentrum. Eigentlich hauptberuflich bin ich bei Fraunhofer, wissenschaftlicher Mitarbeiter im Bereich Wasserstofftechnologien dort.
Schön, dass du heute den Weg ins Studio gefunden hast und dir Zeit genommen hast für unseren Podcast. Unseren dritten Gast, Abdulaziz Mardenli, begrüße ich in dem Fall jetzt hier nur virtuell. Er kann heute leider nicht im Studio sein, aber ich habe ein Interview mit ihm aufgezeichnet, was wir dann später an der passenden Stelle einspielen. Bevor wir gleich zu diesen angesprochenen Interviews kommen und noch allgemein was zum Thema Promotion hören, folgen zunächst unsere Cube Facts. Das sind unsere schnellen Fakten zum Staunen und Begeistern. Wusstet ihr das?
Dass das Promotionsrecht den Hochschulen für angewandte Wissenschaften in Sachsen-Anhalt im Jahr 2021 erteilt wurde.
Und wir damit im deutschen Vergleich das dritte Bundesland waren, in dem man ohne Zusammenarbeit mit einer Universität promovieren kann.
Dass unser Team der Nachwuchsförderung euch bei allen organisatorischen, persönlichen Fragen rund um das Thema Promotion mit Rat und Tat zur Seite steht.
Wir an der Hochschule Merseburg an zwei Promotionszentren beteiligt sind. Das sind das Promotionszentrum IWIT, das steht für Ingenieurwissenschaften und Informationstechnologien, in dem wir zusammen im Verbund mit den Hochschulen Anhalt und Harz arbeiten, sowie das Promotionszentrum SGW, das steht für Sozial-, Gesundheits- und Wirtschaftswissenschaften im Verbund mit der Hochschule Anhalt, Harz sowie Magdeburg-Stendal.
Dass wir unseren Promovierenden zahlreiche Workshops und Seminare zur Qualifizierung anbieten und zur Vernetzung sowie individuelle Beratung und Coachings bieten.
Und es ab diesem Jahr ein hochschulübergreifendes Mentoring-Programm in Sachsen-Anhalt gibt, an dem sich alle vier Hochschulen für angewandte Wissenschaften beteiligen und das damit allen Promovierenden der Hochschulen offen steht. Nach den spannenden Fakten wollen wir jetzt ganz konkret hören von dir, lieber Markus, alles rund um deine Promotion. Ich bin ganz gespannt, was du berichten wirst. Zuallererst würde mich so ein bisschen der Rahmen interessieren. Kannst du kurz erklären, in welchem Bereich und zu welchem Thema du promovierst? Und vielleicht so ganz kurz und allgemein verständlich den Inhalt bzw. die Zielstellung in so ein paar Sätzen umreißen.
Also wie erwähnt, bin ich ja im Bereich Wasserstofftechnologien im Produktionszweig unterwegs. Das heißt in dem Fall also Elektrolyse. Wasserelektrolyse. Es gibt natürlich auch andere Wege, Wasserstoff herzustellen, aber das sind eben die eher fossil hinterlegten. Und die Wasserelektrolyse selbst, sofern sie natürlich mit einem grünen Strom betrieben wird, das ist immer das große Aber, würde uns eben erlauben, den Wasserstoff dann grün herzustellen. Soll heißen, ja, klimaverträglich. Und die Technologie selbst von den Anlagen her ist relativ ausgereift. Die große Problematik sind aber die Preise. Die Preise zu senken, das ist eigentlich unsere große Aufgabe, grün zu bleiben, aber trotzdem das Ganze wirtschaftlich zu machen. Dazu gibt es aktuell die großen Wasserstoffleitprojekte und in einem davon mache ich die ganze Anlagensimulation. Das bedeutet, es werden also erstmal neue Modelle erstellt für die Elektrolyseanlage an sich. Das ist deswegen notwendig, weil es zwar bereits diverse Simulationsmodelle für Elektrolyse an sich gibt, die haben aber den großen Nachteil, dass sie meistens auf genau eine einzige Anlage, das bedeutet also nicht etwa eine Baureihe, sondern auf genau eine einzige Anlage, die irgendwo auf der Welt steht, von wem auch immer das Modell eben erstellt wurde, nun darauf angepasst sind, die Modelle. Das hat unter anderem damit zu tun, dass oftmals gewisse, naja, Schätzungen gemacht werden, was eigentliche physikalische Zusammenhänge angeht. Und um diese Zusammenhänge in der Formel dann so anzupassen, dass sie eben mit der jeweiligen ganz expliziten Anlage funktionieren, werden manche von den eigentlich physikalischen Werten so weit verzerrt, dass dann der Simulationsoutput mit tatsächlichen Messwerten übereinstimmt. Und naja, das ist genau das Problem, dass eben eigentlich physikalische Werte verzerrt werden und dann eigentlich nur noch Zahlen sind, ohne physikalische tatsächliche Bedeutung. Um nun ein Modell zu erstellen, das darauf nicht angewiesen ist, muss man natürlich sehr, 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 sehr viele Zusammenhänge miteinander kombinieren und so, naja, miteinander verschalten, dass sie auf korrekte Art und Weise miteinander kommunizieren. Was es dann erlauben würde, dass das Modell auf eigentlich alle Anlagen anpassbar ist. Ja, so, das ist der erste Schritt, überhaupt erstmal ein Modell zu erstellen, das es uns erlauben würde, eigentlich jede Elektrolyse, die es auf der Welt so gibt, in dem Modell tatsächlich darzustellen und damit dann nun voraussagen zu können, wie die Anlage denn tatsächlich laufen würde. Dann gibt es noch den zweiten großen Punkt, wenn man das Ganze mit grünem Strom füttern möchte, dann ist es natürlich vorzugsweise grüner Strom, der gar nicht erst durch das Stromnetz gejagt wurde, sondern der direkt aus der Erzeugungsanlage in die Elektrolyse eingespeist wird. Und da sind wir dann beim großen Punkt Fluktuation. Generell grüne Stromquellen sind meistens fluktuierend. Und genau dieses Auf und Ab und Hoch und Runter in teilweise recht hohen Geschwindigkeiten ist eben für die Elektrolyse an sich nicht das Gesündeste. Nun, diese bereits dargestellte Anlage mit einem fluktuierenden Einspeiseprofil so zusammenzubringen, dass die Anlage gewisse Barrieren in sich aufbaut. Das ist dann Aufgabe einer Regelung. Und aufgebaut auf dieses rein physikalisch agierende Modell, eine Regelung zu setzen, die dann die Gesundheit der Anlage fördert, damit natürlich auch die Langlebigkeit der Anlage und damit wiederum auch die Kosten reduziert, die die Anlage in der Produktion hat. Das ist der zweite Schritt, der jetzt in meiner Promotion zumindest passiert. Also die Darstellung der Anlage und dann die Optimierung des Betriebs dahingehend, dass die Anlage möglichst lange läuft, möglichst wenig Austausch an Zellen meinetwegen benötigt und damit eben geringe Produktionskosten hat. Was besonders bei Offshore-Wind dann der Fall wäre, denn Offshore-Windanlagen bekommen relativ viel Abregelung ab, weil sie eigentlich ein sehr, sehr hohes Produktionspotenzial haben, aber das Stromnetz diese recht starken Schwankungen in auch hohen Leistungsstufen nicht wirklich ab kann. Das heißt, es wird viel abgeregelt und wenn eben genau diese bisher abgeregelten Mengen einfach direkt in eine offshore positionierte Elektrolyse eingespeist werden könnten, soll heißen Strom, der sonst einfach komplett ungenutzt wäre, dann hat natürlich auch dieser Strom einen relativ geringen Einkaufspreis. Und da der eingekaufte Strom der eigentlich höchste Kostenfaktor in der Produktion von grünem Wasserstoff ist, würde sich auch dieser Punkt damit dann verringern. Wir hätten also die Kosten des Stromeinkaufs reduziert, wir hätten die Kosten der Anlage als solches, was der zweitgrößte Kostenfaktor ist, reduziert. Und damit hoffen wir, mit all diesen Optimierungen insgesamt dann eben einen Produktionspreis für den Wasserstoff zu erreichen, der mit den aktuellen noch fossilen Methoden konkurrenzfähig ist. Gut, das waren jetzt ein bisschen mehr als 5 Sätze.
Das waren deutlich mehr, aber ich verstehe, warum du das nicht in einem Satz runterbrechen konntest. Ja. Bei diesem großen Thema, das ja auch super die Grundlagen legt für eine nachhaltige Wasserstoffversorgung, frage ich mich natürlich, wie bist du jetzt zu diesem speziellen Thema gekommen und was ist dein persönlicher Bezug oder deine persönliche Motivation dahinter?
Gut, also grundsätzlich ist es so, dass wir vom Fraunhofer eben an all diesen Wasserstoffleitprojekten große, große Anteile haben und dass Fraunhofer seit, ich kann gar nicht sagen wie vielen Jahren, eine geraume Zeit auf jeden Fall schon in diversen Bereichen eben in den Wasserstofftechnologien unterwegs ist. Und wie gesagt, ich arbeite ja sowieso in dem Bereich und auch im Studium damals schon, also ich habe eigentlich Energietechnik mal studiert, ging es sehr viel einfach um den Bereich Sektorkopplung eben. Und dort setzt man sich dann zwangsweise mit Wasserstofftechnologie auseinander. Es geht gar nicht anders, weil das eben der Punkt der Sektorkopplung ist. Und ansonsten war mein Studium größtenteils auf genau diese Optimierungsfragen ausgerichtet. Und die jetzt mittlerweile etwas über 3 Jahre, die ich bei Fraunhofer bin, habe ich mich auch die ganze Zeit eben mit solchen Optimierungen auseinandergesetzt. Ja, und dann kam eben das Leibprojekt und da eben die Aufgaben, was die Simulation und Optimierung angeht, recht umfangreich sind und auf eine Art und Weise benötigt werden, die es einfach am sinnvollsten darstellt, wenn das alles aus einem Guss ist, wurde es dann eben auch bewilligt, dass ich gesagt habe, das würde ich gerne als mein Promotionsthema nehmen.
Super, also eine logische Folge sozusagen aus deinem Lebenslauf, aus deinem Studium. Jetzt hast du auch schon die nächste Frage beantwortet, wie du zur Promotion gekommen bist. Das heißt, es hat sich einfach aus deinem Arbeitsleben heraus entwickelt, wenn ich das richtig verstanden habe. Kannst du jetzt auch so ein bisschen noch den administrativen Weg zur Promotion nachzeichnen für alle, die sich vielleicht dafür interessieren, zu promovieren? Vielleicht hat jemand schon ein Thema gefunden. Was muss ich dann tun oder was hast du getan, um tatsächlich dann die Promotion einzutüten, sage ich mal? Und wie bist du dann auch zur Hochschule Merseburg gekommen? Also Fraunhofer ist ja, räumlich gesehen relativ nah dran. Aber was hat dich dann bewogen, den Schritt zur Hochschule Merseburg auch zu gehen?
Genau. Also ich persönlich bin der Meinung, der Weg übers Promotionszentrum bringt sehr, sehr, sehr viel mehr Vorteile mit sich und nur ganz wenige Nachteile. Also bei mir persönlich ist es einfach so, dass der Professor Seitz, alle, die jetzt hier an der Hochschule sind, oder viele werden ihn wahrscheinlich zumindest kennen, bei uns auch wissenschaftlicher Berater ist. Und ich kannte ihn deswegen sowieso schon vorher. Man versteht sich gut und das ist für einen Erstbetreuer der Promotion, ganz egal wo exakt man ist, meiner Meinung nach auch sehr, sehr wichtig. Man versucht Ähnlichkeiten erstmal zu finden und dann muss man natürlich einen Professor finden, so wie auch jeder, der schon mal eine Bachelor- oder Masterarbeit geschrieben hat, dasselbe Prinzip, der sagt, jawohl, dieses Thema, was du dir jetzt ausgedacht hast, das würde ich betreuen. Und dann ist es ähnlich wie auch bei normalen Abschlussarbeiten so, dass man ja auch noch einen Zweitbetreuer hat. Bei Fraunhofer ist das so, dass das dann einfach jemand aus dem eigenen Institut sein muss. Also es gibt nicht nur Ansprüche an den Promovierenden selbst, sondern auch an diejenigen, die den betreuen. Die müssen dann auch selber noch Workshops belegen und so weiter und so fort. In meinem Fall, mein Betreuer hatte das alles schon. Also ich bin nicht der erste Promovierende, der betreut. Deswegen ging das alles ein bisschen schneller. Und ja, dann ist das große Thema Finanzierung. Da ich jetzt bei Fraunhofer bin und das Ganze über ein ausfinanziertes, gefördertes Projekt läuft, habe ich persönlich dieses Problem tatsächlich einfach nicht. Und ich würde jedem empfehlen, bevor man damit anfängt zu promovieren, sich in eine Situation zu begeben, wo man zumindest zum Teil auch dafür bezahlt wird, was man promoviert. Ja. Und schlussendlich, wir hatten es jetzt eingangs schon mal gehört, es gibt ja die verschiedenen Promotionszentren und ich bin jetzt hier am IWIT und naja, von dem, was ich jetzt erzählt habe, was tatsächlich mein Thema ist, es ist ja genau dieser Querschnitt. Es ist eigentlich Ingenieurswissenschaften, aber in Informationstechnologie sozusagen umgesetzt, weil es ja alles simulative Arbeit ist. Ja, und damit, es passt eben einfach. Ja.
Das ist super, da kriegen unsere Zuhörerinnen einen ganz tiefen und umfassenden Einblick. Was mich noch interessieren würde, also das klingt ja für dich in deinem Fall so, als wäre das auch berufsbegleitend zu promovieren überhaupt kein Problem, weil du das quasi alles in einem hast. Also du hast Beruf und Promotion in einem. Ist das so richtig? Oder hast du jetzt gemerkt, du hast gesagt, du promovierst seit einem halben Jahr oder gab es für dich da auch so einen Cut, wo du gesagt hast, boah, jetzt hat die Promotion angefangen, jetzt ist alles super stressig, jetzt habe ich gefühlt 3 Sachen auf einmal zu tun. Wie fühlt sich das so im Alltag an?
In meinem Fall ist es so, dass ich zu... Naja, je nachdem, wie die Projektlage gerade ist, so zu 80-90% auch zugeteilt, gebucht, bezahlt, wie auch immer man es nennen möchte, bin über eben das Projekt, in dem auch meine Promotion läuft. Natürlich ist es aber so, dass man erstens mal nebenbei noch andere Dinge zu tun hat. Also ich bin noch Projektleiter bei 2 anderen Sachen. Und es ist natürlich so, um ein tatsächlich promotionsfähiges Thema aus dem zu machen, was im eigentlichen Projektantrag, also das, was eigentlich bezahlt wird, das, was gefördert wird, zu machen, macht man natürlich etwas mehr. Alleine schon die ganze Recherche, die man machen muss, um den Stand der Technik darzustellen. Der Weg dorthin, bis ihr überhaupt mal wirklich losarbeiten könnt, ist ja nur noch der ganze organisatorische Kram mit der Anmeldung. Und für die Anmeldung selbst, es gibt zwar einige Dokumente, was hier im Promotionszentrum aber zum Glück nicht ganz so umfangreich ist, was aber einfach ein großer Klopper ist, ist das Exposé. Denn das Exposé ist letztendlich euer Nachweis, dass ihr euch mit dem Thema, was ihr denn da vorschlagt, auch tatsächlich auskennt. Und da reicht es eben nicht, mal einen Monat ein paar Paper zu lesen und ein bisschen was zusammenzuschreiben. Denn dann habt ihr mitnichten den tatsächlichen Stand der Technik auch wirklich abgedeckt. Es mag sein, dass eure ursprüngliche Idee, was den Stand der Technik angeht, absolut richtig ist. Und dass ihr beim Recherchieren gar nichts findet, was dem irgendwie widerspricht. Wunderbar. Aber es muss eben trotzdem belegt sein. Also es ist umfangreich. Aber wenn ihr das Exposé richtig ordentlich macht, dann habt ihr erstens mal schon auch für eure eigentliche Arbeit, die ihr dann vielleicht später macht, einen Haufen Material gesammelt. Ihr habt schon richtig, richtig viele Quellen, die ihr dann auch in der eigentlichen Promotionsarbeit, also in der Promotionsschrift, verwenden könnt. Habt vielleicht schon ganz, ganz viele zusätzliche Ansätze gefunden, die ihr sowieso verwenden möchtet. Und fangt dann eben mit dem Großteil der Recherche nicht erst an, wenn ihr eigentlich schon angemeldet habt. Und das Schöne, wenn man ein richtig ordentliches Exposé geschrieben hat, ist natürlich, dass man aus dem, was dort der Stand der Technik ist, ein ganz tolles Review-Paper machen kann. Oder vielleicht auch zwei oder drei, je nachdem, wie umfangreich man gearbeitet hat. Ja.
Das waren jetzt richtig viele Praxistipps für angehende Promovierende oder bereits Promovierende. Eine letzte ganz kurze Frage hätte ich noch, weil du hast den Zeitplan angesprochen. Das ist ja auch immer so ein total wichtiges Thema. Welchen Zeitrahmen hast du dir persönlich für dein Thema gesteckt? Kannst du jetzt schon abschätzen, ob du den einhalten wirst? Sag uns noch ganz kurz zum Abschluss was zu deinem Zeitplan.
Also ein üblicher Zeitplan liegt je nach Thema zwischen 3 und 5 Jahren. Und ich selbst von der Anmeldung her habe jetzt eben, das Mittelmaß genommen, 4 Jahre. Liegt in meinem Fall einfach daran, dass das Projekt bis dahin finanziert ist. Plus nochmal 6 Monate, um die Arbeit dann sozusagen fertig zu schreiben. Wenn man also nichts mehr, keine Simulationsdurchläufe mehr macht, nichts mehr berechnet und so weiter, sondern nur noch das, runterschreiben. Ja, und sowas in der Richtung würde ich auch empfehlen.
Okay, super. Dann bedanke ich mich bei dir, Markus, für diese intensiven Einblicke in deine Promotion und deine aktuelle Lebenswelt auch. Du promovierst im Promotionszentrum IWIT. Jetzt haben wir noch Abdulaziz Mardendi, der promoviert im Promotionszentrum SGW. Das Interview haben wir zuvor aufgezeichnet und also ab für deine Eindrücke, Abdul. Ja, hallo, dann begrüße ich jetzt noch den zweiten Promovierenden hier. Hallo, Abdulaziz Mardendi. Schön, dass du heute Zeit hast für das Interview. Wir haben das, wie wir schon angekündigt haben, aufgezeichnet. Stell dich doch unseren ZuhörerInnen auch ganz kurz vor an der Stelle.
Ja, Vanessa, erstmal vielen, vielen lieben Dank für die Einladung. Kurz zu mir, mein Name ist Mardendi Abdulaziz, Promovent an der Hochschule Merseburg im SGW-Bereich, Wirtschaftswissenschaften im Bereich Logistik und Supply Chain. Habe vor ungefähr fast jetzt mehr als einem Jahr schon angefangen und meine erste 2 Veröffentlichungen schon vorgenommen. Habe davor meinen Bachelor an der Hochschule Merseburg ebenfalls gemacht in Business Administration, auch meinen Master in Controlling und Management auch vorgenommen.
Okay, damit hast du auch tatsächlich schon meine erste Frage zur Hälfte beantwortet. Denn das Thema, in dem du dich bewegst und forschst, das hast du ja jetzt schon genannt. Kannst du jetzt auch noch ganz kurz sagen, das Thema deiner Arbeit beziehungsweise den Inhalt in ein paar Sätzen zusammenfassen, sodass es die Allgemeinheit verstehen kann?
Gerne, gerne. Mein Thema allgemein sind Informationsasymmetrien in Lebensmittellieferketten. Was mache ich da genau? Informationsasymmetrien sind sehr unerforscht oder besser gesagt sehr komplex darzustellen. Jeder Fachbereich oder jede Industrie, die man dann halt auch analysiert in der Supply Chain, ändert sich auch die Informationsasymmetrie hinsichtlich der Definition. Aber im Grundsatz betrachte ich mir, wie können Informationsasymmetrien transparenter gestaltet werden? Welche informationsasymmetrische Einflussfaktoren gibt es, die dann zur Ausprägung einer Informationsasymmetrie beitragen? Und letztlich, was ich auch versuchen werde in meiner Promotion, wie können wir Informationsasymmetrien messen innerhalb eines Akteurenpaaren, Lieferanten, Zulieferer und hinsichtlich der gesamten Lieferkette?
Okay, kannst du an der Stelle noch ganz kurz erklären, was Informationsasymmetrien sind?
Ja, gerne. Also Informationsasymmetrie bedeutet, im Markt befinden sich jeweils 2 Akteure, einmal ein Zulieferer, einmal ein Abnehmer. Der Zulieferer hat Informationsvorteile gegenüber dem Abnehmer, der Informationsdefizite hat, und das bedeutet die Informationsasymmetrie. Also es gibt keine Gleichheit von Informationen zu 100% auf dem Markt, sondern ein Ungleichgewicht zwischen Informationsvorteile und Informationsnachteile, hier meistens zu Lasten des Abnehmers, der Informationsnachteile hat gegenüber dem Zulieferer. Und das wollen wir natürlich transparenter gestalten. Was sind diese Faktoren, die diese Differenz verursachen?
Okay, total spannend, dass man das auch erforschen kann, weil so als Endverbraucher hat man ja auch permanent das Gefühl, man ist nicht ausreichend informiert und dass es schon in der Lieferkette sozusagen dazu Fehlstellen, sage ich mal, kommt. Spannend, genau, dass man das erforschen kann.
Genau.
Wie bist du zu dem Thema gekommen und was ist so dein persönlicher Bezug oder deine Motivation, die dahinter steckt?
Eigentlich ist es sehr witzig, wie ich dazu gekommen bin. Als ich damit meine Promotion dann angefangen habe, ich wusste einfach gar nicht, wie ich promovieren soll, wie ich anfangen soll zu promovieren. Ich bin gleich nach dem Master dann in die Promotion reingekommen. Dann dachte ich mir, okay, das wird jetzt, glaube ich, wie eine Masterarbeit sein. Ja, das war überhaupt nicht wie eine Masterarbeit. Am Anfang bin ich ja gegen eine Wand gelaufen. Da dachte ich mir, oh, wo bin ich jetzt hier gelandet? Wie fange ich jetzt an? Und dann bin ich dann halt ein Gespräch bekommen mit meinem Betreuer. Und dann sind wir halt auf die Informationsasymmetrien in Lebensmittellieferketten. Wir wussten schon immer, es wird immer die Lebensmittelindustrie sein. Informationsasymmetrie, das ist das Witzige daran. Ich habe dann meinen Prof gefragt, weil der hat es ja schon angefangen. Ich habe ihn dann angeschrieben, ich habe gesagt, was meinst du jetzt genau mit Informationsasymmetrien? Er sagt zu mir, ja, weißt du nicht, was Informationsasymmetrien sind? Ich habe gesagt, ja doch, aber definier mal Informationsasymmetrien und welche Art von Informationsasymmetrien, weil das Thema ist ja so komplex und so vielfältig und demzufolge haben wir uns dann halt auf einen Nenner geeinigt und dann halt auf die Betrachtung der Informationsasymmetrie hinsichtlich der Lebensmittellieferketten und mögliche Messungen vorgenommen. So bin ich dann halt mit meinem Betreuer in Einklang gekommen. Und über unsere Thematik zu sprechen.
Ja, spannender Weg. Also, dass du gar nicht das Thema schon mitgebracht hast oder das Interesse, sondern dass sich das sozusagen eher erst auch entwickelt hat.
Das hat sich entwickelt, genau. Das war jetzt nicht so, dass wir am Anfang sofort wussten, was wir machen. Nee, also da habe ich wirklich einige Monate gebraucht. Das geht auch nicht sofort. Man muss mindestens mehrere Monate einbeziehen, um wirklich zu schauen, was wird das Thema? Wo befindet sich die Forschungslücke in der aktuellen State of Art? Das ist halt wichtig.
Ja, interessant. Ja. Genau, das war jetzt der Weg zu deinem Thema. Und wie bist du zu dir überhaupt dazu gekommen, zu sagen, komm, ich hänge jetzt an meinem Master direkt die Promotion dran?
Immer. Ich dachte, Promotion, das Wort hat mich jetzt nie so interessiert, sondern vielmehr das Forschen. Ich wollte wirklich immer an einem Thema sehr intensiv halt forschen. Das war immer mein Ziel. Also nie immer die Promotion an sich, sondern wirklich endlich mal von der Uni raus mal wirklich zu forschen und das auch mal umzusetzen, seine Gedanken umzusetzen, hinsichtlich von Literaturanalysen vorzunehmen oder empirisch zu arbeiten.
Okay, ja. Und jetzt hast du das inhaltlich ja schon so ein bisschen erklärt. Und dieser administrative Weg zur Promotion, also du hast gesagt, du hast einfach deinen Prof, deinen Betreuer angeschrieben, das heißt, du wusstest schon, bei wem du promovieren wirst. Kannst du den Weg noch mal ein bisschen nachzeichnen oder sagen, ob das jetzt super kompliziert war oder ob das eher niedrigschwellig ist?
Ich muss dir ehrlich sagen, ich glaube, da war ich auf einer sehr guten Seite. Warum? Ich habe einen guten Betreuer in dem Sinne gehabt, weil er hat mir da wirklich erstmal eine gute Stelle gegeben, eine wissenschaftliche Stelle, wo ich finanziell erstmal abgesichert werde. Und die Dokumente, die ich dann halt für die Promotion einreiche, die musste ich natürlich meine Kollegen bedanken, Frau Sandra Dietze und Maria Löffler, die mich auch wirklich geholfen haben. Also ich bin hier im PFE wirklich ein Brutkasten gelandet, wo ich wirklich alles hatte. Und demzufolge war es für mich sehr, sehr einfach halt, die Anmeldung vorzunehmen.
Okay,
genau.
Das klingt doch total gut und sollte ja auch anderen Promotionsinteressierten Mut machen, dass es gar nicht so kompliziert ist. Und der Schritt, hier am Promotionszentrum zu promovieren, du hast ja gesagt, du hast auch hier studiert, war das auch so der entscheidende Knackpunkt, warum du gesagt hast, komm, ich bleib hier und mache ja meine Promotion im Promotionszentrum, das heißt rauszugehen an eine andere Uni, war für dich gar kein Thema, oder?
Ich hatte davor auch andere Angebote gehabt, auch von Universitäten halt, um dort auch meine Promotion vorzunehmen. Aber da mich mein Betreuer schon, mein Bachelor schon begleitet hat und mein Master schon begleitet hat, da dachte ich mir ja, und dass wir auch das Promotionsrecht bekommen haben, zum Glück in meiner Zeit sogar, wo ich dann fertig geworden bin mit meiner Masterarbeit, dachte ich mir, dann schließe ich das jetzt noch danach an.
Perfektes Puzzle sozusagen, es hat sich alles gut ineinander gefügt. Und du hast eben schon kurz erwähnt, du bist hier im Prorektorat für Forschung auch angestellt. Wie stellt sich der Alltag für dich dar? Wie ist das für dich, berufsbegleitend zu promovieren? Fügt sich das ganz gut ineinander oder bist du so in so einem ständigen Battle zwischen Arbeit und Promotion? Wie funktioniert das für dich?
Also für eine Promotion und wenn man daneben noch mindestens arbeitet, ist es meistens extrem schwer, wenn man kein gutes Zeitmanagement hat. Naja, das muss man wissen. Und wenn man, die Promotion braucht auch viel Disziplin, sehr viel Disziplin, weil im Endeffekt ist es ja seine Arbeit von jemandem. Man will ja im Endeffekt eine gute Leistung abliefern. Und die Arbeit, die ich hier am PFWE mache, ist wie folgt. Vormittags meistens meine komplette Arbeit, die ich immer tätige, sollte mal schon fertig sein für das PFWE, für den PFWE-Bereich. Und am späten Nachmittag versuche ich jeden Tag auch an meiner Promotion weiterzuarbeiten. Warum? Weil die lässt ja nicht los. Die ist ja die ganze Zeit im Gedanken, egal was ich mache, da ist immer ein kleiner Stück. Ah ja, das fehlt in der Seite, muss ich die folgende Abbildung machen. Ich muss noch eine Präsentation vorbereiten. Du musst noch für ein Journal noch etwas einreichen. Dann ist die nächste Konferenz da. Man muss wirklich jeden Tag dranbleiben. Egal, auch wenn man sitzt zu Hause auf der Couch, da bleibt immer noch ein Gedanke, oh ja, da fehlt noch etwas an der Promotion, da muss ich noch was machen. Und ich glaube, das geht jedem Promovierenden so.
Der bis Kopf man, arbeitet also immer.
Immer, immer. Also bis man es abgegeben hat, ich glaube immer.
Und lief das von Anfang an für dich so rund oder hattest du auch mit Startschwierigkeiten zu kämpfen?
Ehrlich zu sagen, ich hatte keine Startschwierigkeiten, weil ich von mir aus schon sehr mein Zeitmanagement immer aufstelle, auch während dem Bachelor-, Master-Studiengängen. Da habe ich immer meine Disziplin eingehalten, so gut wie möglich. Und da hatte ich keine Startschwierigkeiten, sondern vielmehr hat mich mein Prof ein bisschen angehalten. Er sagt, übertreib's nicht, machen wir mal einen Schritt zurück.
Okay, du wurdest also eher gebremst, das ist ja auch mal total spannend zu hören. Genau, du hast ja eben schon auch total gut deinen typischen Arbeitstag beschrieben. Nutzt du darüber hinaus noch Workshops oder Vernetzungsangebote oder brauchst du das auch gar nicht oder fehlt dir das, dich mit anderen Promovierenden zu vernetzen oder tust du das?
Um ehrlich zu sagen, brauche ich diese Workshops nicht, okay. Weil ich mache ich habe meinen eigenen Netzwerk selbst gestaltet. Warum? Am Anfang, als ich promoviert habe, gab es diese Workshops gar nicht. Und da musste ich selbst zusehen, wie bekomme ich jetzt mein Netzwerk hin? Und was habe ich gemacht? Ich habe einfach wirklich deutschlandweit viele Kollegen angerufen, die auch im Bereich Logistik tätig sind. Und zum Glück habe ich auch noch einen Kollegen gefunden, der gleich hier bei uns in der MLU promoviert hat und auch fertig ist und jetzt Dozent ist an der Uni. Und das ist mein Netzwerk, den ich erstellt habe. Und dann kommen ja noch Herr Blinken aus Uni Magdeburg, mit dem wir auch natürlich ein bisschen kooperiert haben. Und so gestaltet sich halt mein Netzwerk. Und es ist sehr wichtig für eine Promotion, ein Netzwerk aufzubauen. Sehr, sehr, sehr wichtig. Das ist das Erste, worauf man sich konzentrieren soll. Weil das erste Jahr ist im Endeffekt die Durchsuchphase der Forschung, Forschungslücke. Da sollte man sich auch wirklich Zeit nehmen. Das Thema muss A und O gut sein, weil im Endeffekt werden wir über mehrere Jahre daran forschen müssen. Und da ist ein gutes Netzwerk, gutes Thema sehr hilfreich.
Okay, und du hast jetzt gesagt, du hast dir das Netzwerk selbst gebaut. Das heißt, hast du da irgendwie Tipps für andere Promovierende? Du hast einfach zum Hörer gegriffen.
Einfach drauf los. Anrufen, niemals eine Mail schreiben. Ich bin nicht der Typ, der eine Mail schreibt, weil im Endeffekt, ich bin nämlich selber so, ich lasse mal die Mails mal ein bisschen liegen. Und da warte ich mal drauf, bis ich da antworte, weil ich habe da was anderes im Vorrang. Aber ein Anruf geht einfach viel, viel schneller. Und die Leute, die ich dann als Netzwerk bei mir aufgebaut habe, die habe ich nicht mit einer Mail gewonnen, sondern die werden dich auch mit der Mail auch nicht persönlich kennen. Na, in der Mail ist man noch ein bisschen kälter, würde ich sagen, als wenn ich am Telefon persönlich ja bin. Und so habe ich mein Netzwerk aufgebaut. Ich habe wirklich zum Hörer gegriffen und habe dort alle angerufen. Und da habe ich wirklich eine sehr gute Resonanz bekommen, wo ich manchmal sage, okay, jetzt muss ich mir einen Schritt zurückgehen. Ich kann auch nicht für alle arbeiten oder Themen schreiben oder publizieren oder Konferenzen beitreten. Das ist dann halt manchmal too much geworden.
Ja, spannend. Aber ja. Genau, das glaube ich.
Oder um Konferenzen. Man muss einfach mehrmals im Jahr Konferenzen beitreten. Das ist sehr wichtig, weil dort habe ich auch mein Netzwerk aufgebaut, halt im Endeffekt. Und das ist man auf einer internationalen Ebene halt im Endeffekt nochmal ein bisschen gut aufgestellt.
Also das zeigt ja, der persönliche Kontakt ist gar nicht, also nicht mal nicht zu unterschätzen, sondern der ist unabdingbar. Um Gottes Willen,
der ist wichtig, der ist mega wichtig. Warum? Wenn ich mal an meinem Paper irgendwo hänge, dann kann ich aber nachfragen, jemanden, der sich damit auskennt, kannst du mir bitte helfen? Was ist dein Tipp? Wie würdest du da weiter? Das ist ja wichtig. Es gibt immer in einer Promotion immer einen Hänger. wo man dann halt stecken bleibt, dann denkt man, ah, wo geht's denn hier weiter? Ich finde da nichts. Und da braucht man wirklich die richtigen Personen, die dann jemanden aufpeppen und dann halt einen richtungsweisenden Weg geben. Das habe ich auch mehrmals gebraucht. Halt. Das gehört auch dazu. Also das ist ja nichts, dass man wächst ja rein in der Promotion. Das ist ja nicht von Anfang an alles logisch und transparent. Dann wäre es ja einfach, eine Promotion vorzunehmen.
Dann könnte es jeder tun.
Genau. Genau.
Genau, aber das, du hast gerade schon den Hänger angesprochen und das ist total gute Überleitung zu meiner nächsten Frage. Denn du hast ja erzählt, dass dein Tag ziemlich gut ausgefüllt ist mit Arbeit und mit Promotion. Hast du darüber hinaus noch einen Alltag? Also hast du noch Zeit für Familie, für Freunde, für Sport? Und du hast auch den Hänger angesprochen. Hast du da überhaupt Überlebenstipps für andere Promovierende? Wie kommt man durch diese stressige, intensive Zeit der Promotion?
Ja, wie folgt. Bei mir ist es so, ich bin eigentlich sehr straff im Zeitplan bei mir, aber ich nehme mir wirklich auch immer Zeit, etwas mit meinen Freunden und Familien zu machen. Ich reise auch viel, aber wie mache ich das? Wie folgt. Ich mache einfach meinen Laptop aus. Und dann mache ich irgendwas, dann gehe ich auch wirklich raus. Und man soll einfach nicht so viel denken, wann man die Pause macht. Man soll sich auch nicht diese Deadline setzen, okay, in einer Stunde werde ich das und das machen, morgen werde ich das und das machen. Überhaupt nicht. Der Zeitplan gilt nur für den Tag. Was morgen passiert, soll auch morgen dann halt auch gestaltet werden. Und rausgehen mit Freunden, das entlastet auch wirklich. Das entlastet auch gut. Oder auch mal zu reisen oder irgendwo hinzufahren mit Freunden oder Familie. Das ist sehr wichtig. Es ist wirklich sehr wichtig, weil im Endeffekt, wenn man nur in der Promotion arbeitet, ist, vergisst man sich selber. Das ist mir im ersten Jahr auch selbst passiert halt im Endeffekt. Aber man lernt ja daraus. Man lernt wirklich halt daraus. Das ist so eine Entwicklung für sich selber und seine Persönlichkeit.
Cool. Ja. Das klingt total ausgewogen und ziemlich gut. Und das macht auch, glaube ich, wieder Mut. Und kannst du zum Schluss noch ein bisschen so sagen, was deine Perspektive ist? Du hast ja gesagt, du hast einen total straffen Zeitplan und den hältst du auch ganz korrekt irgendwie ein. Wie lange hast du so insgesamt für deine Promotion so eingeplant? Wie ist dein Zeitrahmen? Wie kommst du damit hin und wie geht's dann weiter?
Also ich habe schon während meiner Promotion, als ich angefangen habe, mir so eine Deadlines gesetzt. Das ist sehr wichtig für mich, weil um im Endeffekt auch mein Exposé darzustellen, wo wird dann mein Zeitplan sein. Ich bin eigentlich sehr gut im Zeitplan. Ich habe mir maximal 3 Jahre gesetzt. 3 Jahre ist wirklich sehr eng angesetzt. 3,5 Jahre, so dass ich hoffentlich Ende 24, Mitte 25 auch durch bin mit meiner Promotion. Was ich danach mache, ist wirklich ein Fuß in die Wirtschaft und auch ein Fuß in der Wissenschaft zu bleiben und meine Habilitation noch weiter fortzuführen. Das ist mir wichtig, halt, dass ich wirklich in der Forschung auch weiterbleibe und vielleicht irgendwann halt meinen Professor anzustreben.
Ja, alle Achtung. Also da wünsche ich dir alles Gute dafür. Und ich glaube, du bist auf so einem guten Weg. Das klingt alles irgendwie so rund und so gut aufeinander abgestimmt und so perfekt. Da ja, freue ich mich drauf, wenn wir uns nochmal treffen und dann nochmal auf deine Promotion zurückblicken und gucken, was draus geworden ist. Ja, Abdul, ich danke dir auch für das Interview. Das war sehr spannend und ich glaube auch, alle Angehenden oder bereits Promovierenden können da auch einiges mitnehmen. Und ja,
besten Dank nochmal für die Einladung.
Ja, danke dir. Nach diesen beiden persönlichen Erfahrungsberichten, Interviews, sprechen wir, Sandra, jetzt mal noch ein bisschen über den allgemeinen Rahmen und die allgemeinen Infos. Wir haben jetzt im Rahmen des Podcasts ganz oft schon das Wort Promotionszentrum gehört. Kannst du, Sandra, noch mal ganz kurz erläutern, wie man sich, wenn man damit jetzt noch nie Kontakt hatte, sich eigentlich ein Promotionszentrum vorstellen kann? Was bedeutet das? Was versteckt sich hinter dem Begriff?
Ja, na klar. Also das Promotionszentrum an sich ist kein tatsächlicher Ort, kein Haus oder ein Gebäude, sondern es ist wirklich ein Konstrukt, ein Zusammenschluss unter den forschungsstarken ProfessorInnen der Hochschulen. Also wie du eingangs schon gesagt hast, Promotionszentrum IWIT sind das eben Harz, Merseburg und Hochschule Anhalt. Und im Promotionszentrum SGW sind das die 4 HAWs im Land Sachsen-Anhalt, die sich eben im forschungsstarken, also die forschungsstarken Profs zusammengeschlossen haben. Und es gibt jeweils eine Leitung und es gibt jeweils eine Satzung in den Promotionszentren, die eben auch bestimmt, wie wird das Promotionszentrum aufgebaut. Ja, und die Promotionszentren haben jeweils auch eine Promotionsordnung, die dann für die Promovierenden von Relevanz ist, weil sie die ganzen Regelungen bestimmt, was man für Voraussetzungen mitbringt und wie der Ablauf ist einer Promotion im Promotionszentrum.
Okay, also mehr so ein gedankliches Konstrukt. Man kann nicht reingehen, man kann es nicht anfassen. Es ist nichts, was physisch vorhanden ist. Aber was eben alle Rahmenbedingungen sozusagen regelt. Jetzt haben wir eben in den persönlichen Erfahrungsberichten schon so ein bisschen gehört, was so die Vorteile daran sind, am Promotionszentrum zu promovieren. Kannst du noch mal herausstellen, was die Promotion am Promotionszentrum auszeichnet? Vielleicht auch so ein bisschen im Unterschied zur kooperativen Promotion?
Ja, die Promotion am Promotionszentrum bedeutet, dass die Erstbetreuung an der jeweiligen Hochschule selbst ist. Also wie jetzt bei Markus der Fall oder wie auch bei Abdul der Fall, eben an der Hochschule Merseburg. Im Vergleich zu der kooperativen Promotion ist es so, dass die Promotion, also die Erstbetreuung der Promotion an der Universität ist. Und in den Hochschulen für angewandte Wissenschaften die Zweitbetreuung stattfindet. Das ist der Unterschied. Und klar muss man auch herausstellen, dass die Promotion an den Promotionszentren gleichwertig ist zu denen wie an den Universitäten im Land oder in Deutschland.
Okay, das ist auch wichtig zu wissen, auf jeden Fall. Wir haben jetzt schon ganz oft erwähnt, an welchen zwei Promotionszentren wir uns hier in Merseburg beteiligen. Es gibt ja darüber hinaus noch Promotionszentren in Sachsen-Anhalt, an denen wir jetzt aber als Hochschule nicht beteiligt sind. Kannst du da auch noch mal ein paar nennen, die jetzt zum Beispiel nur im Harz oder Anhalt laufen?
Also das Land Sachsen-Anhalt hat insgesamt 5 Promotionszentren. Davon sind 2 eben Verbundzentren aus mehreren Hochschulen, an denen auch Merseburg beteiligt ist. Aber es gibt auch noch an Magdeburg-Stendal, also an der Hochschule Magdeburg-Stendal gibt es das Promotionszentrum Umwelt und Technik. Und die Hochschule Anhalt hat 2 Promotionszentren. Das ist einmal Life Science und Architektur- und Designforschung.
Ah, okay. Sehr spannend, wie unterschiedlich auch unsere Hochschulen in Sachsen-Anhalt so aufgestellt sind. Welche Vorteile oder Besonderheiten zeichnen jetzt die Promotionszentren aus? Warum sollte man vielleicht am Promotionszentrum promovieren und nicht an der Uni?
Genau, also ein großer Vorteil in den Hochschulen für angewandte Wissenschaften ist eben der Anwendungsbezug. Und das zeichnet es auch aus, dass es einerseits die Forschung sehr auf die Praxis orientiert ist, wie auch, dass es bestimmte Fächer hier gibt in den Hochschulen für angewandte Wissenschaften, die es an den Universitäten nicht so ohne weiteres gibt, wie zum Beispiel soziale Arbeit. Also der Anwendungsbezug zeichnet es aus, an der HAW zu promovieren oder an einem Promotionszentrum von den Hochschulen für angewandte Wissenschaften. Dann gibt es eben diese Besonderheit der Trennung von Begutachtung und Betreuung, um einen gewissen hohen wissenschaftlichen Standard zu halten. Und aber auch die HAWs im Land sind natürlich deutlich familiärer, kleiner, direkter im Kontakt als die großen Universitäten in Deutschland.
Ja,
was das Vorteile bringen kann für die Promovierenden.
Und das macht ja viel aus. Haben wir ja eben auch in den Erfahrungsberichten gehört, wie wichtig der persönliche Bezug auch ist zwischen Betreuenden und Promovierenden.
Genau.
Was auch so ein bisschen individuell ist, ist ja immer der Weg von der Idee bis zum Start der Promotion. Beziehungsweise haben wir jetzt 2 verschiedene Wege gehört. Gibt es da vielleicht auch ein allgemeingültiges Standardverfahren oder so ein bisschen Grundlagen, woran sich Interessierte an der Promotion orientieren können?
Ja, es gibt einen Leitfaden auf der Webseite, der das sehr schön darlegt. Ich möchte aber hier nochmal drauf eingehen. Also es ist so, dass es an den Promotionszentren, wie aber auch generell im deutschen Wissenschaftssystem üblich, dass das Verhältnis zwischen Promovierenden und Betreuenden sehr wichtig ist. So, und deswegen ist auch der Weg erstmal so, dass der Promovierende oder der Promotionsinteressierte eine Betreuung findet, eine Erstbetreuung an einer der Hochschulen. Und dann eben geschaut wird, ist der jeweilige Betreuende an einem Promotionszentrum Mitglied, sodass wir dann den Weg in das Promotionszentrum bestreiten können. Es ist sehr empfehlenswert, eine Beratung in Anspruch zu nehmen bei mir, weil es werden einige Dokumente gebraucht, unter anderem eben auch das Exposé und dann noch andere Dokumente gefordert. Und so beginnt dann der Weg ins Promotionszentrum.
Okay, das heißt, ich interessiere mich für eine Promotion, ich wende mich an dich. Wie sieht das mit der Finanzierung aus? Kannst du mir da als promotionsinteressierten Menschen auch weiterhelfen? Oder wie regeln das die Promovierenden?
Genau, also es gibt verschiedene Wege, die Promotion zu finanzieren. Ne? Also ein Weg ist eben die Stelle als wissenschaftlicher Mitarbeiter oder Mitarbeiterin. Ein anderer Weg wäre das Stipendium, wo man sich auch für eine begrenzte Zeit voll und ganz auf die Promotion konzentrieren kann. Und ganz oft tatsächlich ist dieser Weg, dass es berufsbegleitend stattfindet, zu promovieren. Also nicht ganz so oft ist es aus dem Erfahrungsschatz, den wir bisher gesammelt haben, so, dass die Promovierenden ausfinanziert sind durch eine wissenschaftliche Mitarbeiterstelle. Genau, auf der Webseite finden sich Informationen zu verschiedenen Stipendiengebern oder Förderwerken. Und das kann auch immer bei mir eine Beratung in Anspruch genommen werden diesbezüglich.
Okay, das klingt total gut. Die Promotionszentren sind ja noch ganz jung, haben wir gehört. Kannst du aber schon so ein erstes Fazit vielleicht ziehen? Wie ist das so angelaufen? Wie wird das so angenommen? Gibt es schon ganz viele Promovierende oder wie ist die Interessenslage? Kannst du da so schon eine erste kleine Einschätzung geben?
Ja, also die Promovierenden, die an der Hochschule Merseburg oder beziehungsweise in den Promotionszentren der Hochschule Merseburg promovieren, sind auf eine Handvoll gewachsen. Sie wachsen stetig weiter. Ich erhalte sehr viele Beratungsanfragen. Also das ist, der Stein kommt immer mehr ins Rollen und insgesamt sind es gegenwärtig um die 30 Promovierenden im Land Sachsen-Anhalt, die in einem Promotionszentrum promovieren.
Ja, das ist doch schön zu hören, wo das Angebot ja noch so jung ist, dass es trotzdem schon so gut angenommen wird und sich quasi schon selbst verselbstständigt so ein bisschen. Das klingt ja total super. Das heißt, es werden immer mehr. Die wollen sich ja vielleicht auch untereinander vernetzen oder austauschen. Niemand ist ja gerne Einzelkämpfer und wir haben ja auch schon gehört, wie langwierig und anstrengend so ein Weg der Promotion sein kann. Gibt es da auch Möglichkeiten für die Promovierenden, sich untereinander auszutauschen, zu vernetzen? Ja, habt ihr da Strukturen dafür?
Es gibt verschiedene Formate, die wir anbieten und organisieren für die Promovierenden. Es gibt einerseits natürlich die Forschungskolloquien in den jeweiligen Promotionszentren, wo sich die Promovierenden fachlich, aber auch untereinander austauschen können. Wir bieten das Qualifizierungsprogramm an, welches überfachliche Themen bespielt, sodass sich auch die Promovierenden im größeren Kontext kennenlernen und austauschen können. Es gibt perspektivisch das Mentoring-Programm, was auch in einem Programm eingebettet ist, wo sich Promovierende miteinander vernetzen können. Aber auch im Kleinen, zum Beispiel an der Hochschule Merseburg, werden wir ein Get-Together planen für die Promovierenden, die speziell an der Hochschule Merseburg sind, so dass sich die Promovierenden in den Promotionszentren wie auch die Kooperativpromovierenden untereinander vernetzen können. Aber es gibt auch größere Veranstaltungen wie die Nachwuchswissenschaftlerkonferenz, die dieses Jahr Ende Mai stattfindet. Oder es wird auch im Herbst einen Kompetenzworkshop geben, mehrtägig, an dem auch die Promovierenden zu überfachlichen Themen die Möglichkeit haben, sich zu vernetzen.
Fantastisch. Das heißt, ihr begleitet das alles ganz engmaschig und vernetzt die Leute auch.
Genau. Und wirklich wichtig zu unterscheiden ist, okay, was bringt es mir fachlich, was bringt es mir aber eher für überfachliche Themen. Also überfachlich heißt vielleicht auch Thema Schreiben, Schreibblockaden, wie kann ich mich finanzieren, wie macht man dies oder jenes, was alles drumherum um das Thema Promotion steht.
Ja, okay. Ja, wir haben jetzt auch ganz viel besprochen, genau. Promotionszentrum an der Hochschule für angewandte Wissenschaften, ein bisschen in Abgrenzung auch zur Uni. Gibt es trotzdem auch Berührungspunkte im Bereich Nachwuchsförderung? Arbeiten wir als Hochschule Merseburg vielleicht auch mit Unis zusammen in dem Bereich?
Die Hochschulen für angewandte Wissenschaften im Bereich Nachwuchsförderung vernetzen sich ganz eng mit der Universität in Halle und auch mit der Universität in Magdeburg, weil wir natürlich einerseits uns mit ihnen austauschen wollen, weil sie ja nun schon sehr viele Jahre Erfahrung haben im Promovieren und andererseits auch, um natürlich Themen zu besprechen, wie zum Beispiel, was gibt es für Themen, für Angebote, was ist der Bedarf, welche Referentin kann man für bestimmte Qualifizierungsangebote haben. Es ist auch so, dass die Hochschule, also die Universität Magdeburg, ihre Angebote geöffnet hat für Promovierende der HAWs, sodass auch diese da teilnehmen können.
Ja, das klingt total super. Schön, dass sich alles so vernetzt und alles so ineinander greift. Ihr, liebe angehende oder auch schon bereits bestehende Promovierende, könnt euch auch zu all diesen Themen und Fragestellungen jederzeit gern an unser Team Case und eben vor allem an Sandra Dietzel wenden auf unserer Website hs-merseburg.de/promovieren oder hs-merseburg.de/promotionszentren. Haben wir auch nochmal ganz viele Informationen zusammengetragen. Da lohnt es sich auch immer, erstmal reinzugucken, erstmal durchzuscrollen. Da gibt es auch so eine Art FAQs und da haben wir ganz viele Informationen schon mal zusammengetragen, die euch interessieren könnten. Damit sind wir heute auch am Ende unserer Podcast-Folge angekommen. Ich danke euch, Markus und Abdul, für eure persönlichen Einblicke. Dir, Sandra, dass du nochmal den Rahmen gezogen hast. Ja, euch, liebe Zuhörerinnen, vielen Dank für euer Interesse und dass ihr auch heute wieder eingeschaltet habt. Wenn ihr darüber hinaus noch Fragen oder Anregungen habt oder selbst gerade an einem spannenden Projekt arbeitet und das gern mal im Rahmen meines Podcasts vorstellen möchtet, dann schreibt mir an podcast@hs-merseburg.de. Und wenn euch unser Podcast gefallen hat, dann abonniert uns, empfehlt uns weiter und dann freuen wir uns auf die nächste Ausgabe von Cube Talks.